Hallo und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit dem Interviewgast Adrian Thoma. Cool, dass du da bist. Stell dich doch gerne unseren Hörern einmal kurz vor.
Ja, sehr schön. Erstmal vielen Dank für die freundliche Einladung, hier in dem Podcast mit dabei zu sein, beitragen zu dürfen. Ich bin der Adrian, Gründer und Geschäftsführer von Pioniergeist. Bevor ich Pioniergeist vorstelle, hole ich noch zwei, drei Worte aus, wo ich eigentlich herkomme, weil das hat total viel damit zu tun, was ich jetzt mache. Ich bin eigentlich schon immer Gründer, also ein Kind der Stuttgarter Startup-Szene. Und zwar noch aus einer Zeit, als das Wort Startup in Stuttgart zumindest nicht gab. Das war 2008, habe ich direkt nach dem Studium angefangen, Startups zu gründen. Ich sage immer von Exit bis Exitus. dann alle Perspektiven eingenommen. So die Success-Story war die Firma SimpleShow, bei der wir das Thema ja, Erklärvideos, so ich würde sagen, salonfähig gemacht haben, die wir dann auch verkauft haben, also im Bereich Education, EduTech. Genau 2013 war für mich so ein Wendepunkt. Zum einen irgendwie dann frisch verheiratet, frisch das erste Kind, was ja auch nochmal so eine neue Perspektive auf das Leben, was mich eigentlich erreichen gibt. Zum anderen eine Firma verkauft und zum dritten eine andere Firma quasi fast vor die Wand gefahren und kurz vorm Exitus ausgestiegen. Also das heißt reich an Erfahrung und Lebenswende. Und habe dann meinen jetzigen Partner, den Winfried, kennengelernt, der damals, ich würde sagen, aus dem schwäbischen Mittelstand rauskam, lange Zeit bei Trumpf, verschiedene Führungspositionen, dann nochmal Geschäftsführer von so einer mittelständischen Unternehmensgruppe, also so schwäbische Weltmarktführer, Hidden Champions ist so seine DNA. Und wir kamen zusammen, ich würde sagen, mit so einer Mischung aus Experimentierfreude, was man denn in diesen unterschiedlichen Erfahrungen mit Startup und Corporate Gemeinsames machen könnte. Mhm. Und das aber so gepaart mit der Sorge um die Region. Mit Region meinen wir natürlich immer irgendwie so die Region Stuttgart, der wir beide leben, aber irgendwie auch sinnbildlich dafür eben auch so ganz Baden-Württemberg, aber auch irgendwie so Deutschland, zentralen Mitteleuropa, also so verschiedene Zwiebelschichten. Und die Sorge eben, es gab mal so eine schöne Studie, die Zeit hieß, zu gut, um zu den Besten zu gehören. Also sozusagen sich deine Region aus den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht und zu satt ist und zu unbeweglich und sozusagen nicht mehr Schritt halten kann mit den dynamischen Bewegungen am Weltmarkt. Und das hat uns getrieben, Pioniergeist ins Leben zu rufen. Mhm. Wir wussten damals noch nicht, was rauskommt. Aktuell verstehen wir uns als Innovationsökosystem. Das heißt, wir kümmern uns, dass Unternehmerpersönlichkeiten, investmentreife Wachstumsunternehmen und eine, wir sagen immer, peer-driven Community hier entsteht, um einfach Stuttgart, Baden-Württemberg auf die Innovationslandkarte zu bringen. Das machen wir jetzt seit 7 Jahren, haben als Kunden etablierte Unternehmen, für die wir Ausgründungsprojekte begleiten, aber eben auch interne Führungskräfteentwicklungsprogramme machen, haben als Partner Universitäten und Hochschulen, bei denen wir darauf einzahlen, dass deren Top-Teams, denen es noch besser gelingt, investmentreif zu werden, Investment zu bekommen. Und zum Dritten arbeiten wir mit Investoren zusammen, immer wenn es darum geht, halt wirklich auch an den relevanten Dealflow ranzukommen. Und genau, von daher haben wir da eine ganze Reihe von Aktivitäten und entwickeln ein Innovationsökosystem.
Mega, mega. Und das jetzt seit 7 Jahren. Kannst du denn einen Blick geben, so was in den 7 Jahren so auch ein bisschen passiert ist oder wo denn auch deine Meilensteine waren?
Ja, also ich würde sagen, eigentlich sind wir, ich würde sagen, wie so das typische Startup. Wir sagen immer, so Startup hat irgendwie so verschiedene, sozusagen auch Reifegrad-Dimensionen. Also wenn ich mir ein Startup anschaue, schaue ich immer auf 3 Dinge. Das eine ist so Technologie, also sozusagen wie skalierfähig ist was, wie gut ist es geschützt, wie sozusagen wie schnell kann sowas auch irgendwie eine große Anzahl von Nutzern adoptieren. Also Technologieperspektive, dann gibt es eine Geschäftsmodellperspektive. Also die Frage, für wen schaffe ich eigentlich Wert, was sind meine Kunden, wie habe ich eine Erlösstruktur? Und die 3. Dimension ist so die Team-Dimension. Also irgendwie, wer ist das Team? Wie arbeiten die zusammen? Was treibt die an? Und ähnlich könnte man auch sagen, dass sozusagen, dass man Digitalisierung in diese drei Kategorien, in Technologie, Geschäftsmodelle und Team bzw. Kultur einteilen könnte. Und was wir sehen, dass sozusagen oftmals irgendwie Startup- und Digitalisierungsprojekte genau in der Reihenfolge angegangen werden, das ist nämlich die falsche, nämlich man fängt mit einem Technologievektor an, sagt, okay, lass uns irgendwas mit Blockchain machen. So, und dann überlegen, so, und so, wer könnte denn ein Kunde sein, an wen können wir was verkaufen, und am Ende dann die Frage, so, und wer macht's eigentlich? Und gute Startups, oder ich würde sagen, so der normale, eigentlich so der normale und damit aber auch weniger planbare Weg ist halt eben andersrum. Das heißt, fängt eigentlich mit dem Team an und so, wer kommt da zusammen, was sind die Motivationen, was will man erreichen, so, was treibt einen da an? Dann irgendwie so mehr oder weniger die nahtlose Übergabe, so, und was machen wir jetzt mit diesem Team und für wen können wir Wert schaffen, wo treibt es uns eigentlich hin, was für eine Kundenbeziehung wollen wir aufbauen, und dann am Ende sozusagen die Frage so, und wie können wir das Ganze technologisch oder sozusagen so absichern oder umsetzen, dass es eben nicht nur einmal funktioniert, sondern wir sind alle nach Steve Klenk in den Startups auf der Suche nach einem skalierbaren, wiederholbaren und rentablen Geschäftsmodell, also das muss nicht nur einmal machen, sondern auch öfters. So, und sich dann anschließend mit der Frage beschäftigt. Und Winfried und ich waren 2013 quasi sozusagen nur Team. Also es gab nur uns beide. Ja. Und irgendwie ganz viele Gespräche über, was wir machen wollen, und haben sozusagen auch nie angefangen, irgendwie Produkt zu designen oder Lösungen zu bauen, sondern haben uns von vornherein irgendwie in diesen Markt reinbegeben, haben zugehorcht, haben am Anfang auch, wir sagen immer, im Nachhinein war das bezahltes Customer Development, wie man so schön sagt. Damals haben wir das Beratungsgeschäftsmodell genannt. Das heißt, wir haben uns beide sozusagen in Projekte reingegeben und da Tagessatz oder zeitbasiert dann abgerechnet, konnten dabei eben aber auch wahnsinnig viel lernen und haben dann mit Startups zusammengearbeitet, wo es immer darum ging, so wie kommen wir auf eine neue, auf die nächste Entwicklungsstufe, auf die nächste Investitionsstufe, sozusagen, wie kommen wir an Investoren ran, haben aber auch ganz viel mit Unternehmen zusammengearbeitet. 2013, muss man sich vorstellen, so ist eigentlich noch gar nicht so lange her. Gleichzeitig war das noch sozusagen vor dem Startup-Hype, vor auch der großen Digitalisierungswelle. Damals war noch nicht klar, dass irgendwie jedes Unternehmen größer 1000 Mitarbeiter irgendwie einen Startup-Scout beschäftigt oder Startup-Labore oder Innovationslabore unterhält. Und es war aber super spannend, weil damit konnten wir ganz früh einfach schon sozusagen die Menschen im Unternehmen identifizieren, die super früh das Thema einfach schon auf dem Schirm hatten und von denen lernen und mit denen lernen und gemeinsam Wertbeitrag leisten. Und genau, von da würde ich sagen, war das am Anfang stark geprägt von einem Lernen, bis wir dann irgendwann mal, hatten wir dann so ein erstes, in Anführungsstrichen, Produkt, sozusagen ein eigenes Programm durchgeführt haben. Das war dann 2016. Dann haben wir auch erst gegründet, also wir haben Ende 2015 haben wir erst gegründet, also irgendwie so 2 Jahre lang sozusagen reine Discovery. Ja. und dann erst sozusagen, okay, jetzt lass uns gründen, jetzt wissen wir auch, was wir machen. Das würde ich heute eigentlich auch jedem Startup empfehlen, weil irgendwie so gegründet ist halt immer schnell. Wenn man dann aber nach einem halben Jahr merkt, es tut im Team nicht oder wir haben die Anteile falsch verteilt oder wir wollen eigentlich ein ganz anderes Geschäftsmodell machen, so ist immer halt schwierig, sowas wieder aufzulösen. Das heißt, lieber später gründen und dann halt wissen, mit wem und wozu. Wir haben dann genau 2 Jahre später gegründet, weil wir dann quasi das erste Produkt hatten. Das war damals das Programm Activator, weil wir gemerkt haben, dass in so einem Beratungsmandat kommst du halt immer an den Punkt, wo du halt nicht mehr sozusagen, wo es nicht mehr in deiner Hand liegt, ja, wo deine Wirksamkeit auch endlich ist. Und wir haben gemerkt, wir konkurrieren auch sozusagen jetzt negativ gesprochen immer mehr mit unseren Auftraggebern. Ja. Wir sind keine Berater, sondern eigentlich sind wir so Co-Founder auf Zeit. Und das hat von der Rolle her immer, also das war eben nicht immer einfach, ja, weil wir uns da auch nicht sozusagen aus dem unternehmerischen Drive raus so haben wenig aufhalten lassen, uns auf die Beraterrolle zurückzuziehen. Da wo andere sagen würden, super, ich will da gar keine Verantwortung übernehmen, ich will nur beraten. So, da haben wir immer gesagt, Herr mit der Verantwortung, wir wollen hier in die Ergebnisse rein.
Ja, okay, quasi.
Und, das war dann, bitte?
Ja, quasi co-gefounded, war mit in der Geschäftsführung.
Ja, genau, aber so, sozusagen genau auf eine, so eine ganz natürliche Art und Weise, weil es da immer so in die Verantwortung gezogen hat. Und haben wir gesagt, hey, wir müssen jetzt rumdrehen, wir müssen da stärker auch in der Verantwortung, in der unternehmerischen Verantwortung stehen. Haben gesagt, lass uns doch solche Programme selber ausrichten und gucken, dass die Unternehmen quasi Teams zu uns schicken, so ganz vereinfacht gesagt, und wir dann ergänzen, und hatten damals mit dem Activator, ich würde sagen, auch relativ neuartig so die Idee, wir sagen immer Corporate Pioniere, also irgendwie Mitarbeiter aus etablierten Unternehmen, gemeinsam mit Startup-affinen oder vielleicht auch schon Startup-erfahrenen Menschen außerhalb des Unternehmens zusammenzubringen und die gemeinsam gründen zu lassen. So die Hypothese war damals, So gerade in irgendwie auch so vielleicht B2B und IoT-Geschäftsmodellen, wo halt vielleicht auch unterschiedliche Kompetenzen wichtig wären, nämlich agile Softwareentwicklung auf der einen Seite, aber halt irgendwie etablierte Kundenzugänge und die Fähigkeit, vielleicht auch Hardware produzieren zu können, ohne dass es auseinanderfällt, auf der anderen Seite, dass das eben sozusagen schwer ist zusammenzubringen, wenn die jeweiligen Nuklei schon gegründet sind, also wenn das Startup schon irgendwie, keine Ahnung, 20 Mann groß ist und dann vom Corporate gekauft wird, dann könnte sich die DNA gegenseitig abstoßen. Gibt es ja auch viele Beispiele dafür. Und unsere Arbeitshypothese war, das muss quasi schon in der Grund-DNA des Teams muss das festgelegt sein. Also irgendwie Leute von außen, Leute von innen gründen gemeinsam ein Corporate Startup. Und genau, das haben wir damals Activator genannt, hatten da auch irgendwie dann verschiedene Batches mit unterschiedlichen Firmen. War auch sozusagen ein Cross-Company-Ansatz, wo Bosch-Teams mit EnBW-Teams, mit Stihl-Teams, mit Mahle-Teams gemeinsam sozusagen durch so ein Batch gelaufen sind, also irgendwie einigermaßen verrückt. Und da kamen auch unerwarteterweise also ganz viele Dinge raus, die nicht funktioniert haben. Also natürlich auch eine explosive Mischung und haben, glaube ich, auch zu schnell Teams zusammengeworfen, wo man dann irgendwie dann eigentlich auch relativ schnell gesehen hat, das funktioniert so nicht. Also sozusagen diese Teamliebe, die irgendwie in der freien Natur ganz automatisch entsteht, das ist schwer planbar, schwer auch sozusagen aufzusetzen. Ist halt doch kein Projekt, wo man mal so 6 Monate zusammenarbeitet und danach wieder getrennte Wege geht, sondern schon viel verbindlicher. So, für das, dass eigentlich aber genau das alles dagegen spricht, gab es aber doch 1, 2, 3 wirklich tolle Erfolgsbeispiele, wo daraus Startups entstanden sind, die es heute auch noch gibt. Also zum Beispiel das Startup Vialytics, die heute super erfolgreich Kommunen und deren Straßenqualitätsmanagement digitalisieren, sind damals nach dem Prinzip entstanden. Oder mittlerweile von Fischer ausgegründete Startup MyCraftNote, die das Handwerk und Bauwirtschaft digitalisieren, da die Kommunikation vereinfachen, ist aus so einer Logik entstanden. Oder mit Stihl haben wir das Startup Logbuch entwickelt, das den Wald und die Forstwirtschaft digitalisiert. Also gibt es schon ein paar tolle Beispiele. Und genau, das war aber dann quasi so der Gründungsimpuls, zu sagen, hey, lass uns jetzt mal sozusagen eine richtige Organisation bauen, nicht nur zu zweit rumirren.
Hey, wenn wir jetzt gerade diese drei zum Beispiel anschauen, was war denn bei denen anders? Warum hat das funktioniert und bei den anderen nicht?
Puh, wenn ich das wüsste. Das ist natürlich jetzt auch eine einfältige Antwort. Das liegt, glaube ich, an ganz vielen Dingen, die aber am Ende des Tages halt schwer planbar sind. Also am Ende des Tages haben wir ja so ein bisschen versucht, also oder anders gesagt, Ich hab vorhin so gesagt, diese Reihenfolge, wie ein Startup sich entwickelt. Also wieder, das fängst du halt nicht an, irgendwie so mit einem Technologievektor zu überlegen, an wem man Technologie verkaufen könnte oder was für ein Geschäftsmodell man drumherum bauen könnte, weil das dann immer sozusagen den Lösungsraum ein bisschen einschränkt und schwierig wird. Mhm. Das heißt, idealerweise treffen sich Menschen, die sozusagen eine gemeinsame Wertebasis haben, die eine gemeinsame Motivation haben, eine gemeinsame Zielsetzung und die halt einfach auf der einen Seite, und das ist ja auch schon sozusagen super, sozusagen selten, auf der einen Seite widersprüchlich genug sind, damit halt eben unterschiedlich, so idealerweise auch konträre Sichtweisen auf ein und dieselbe, auf ein und dasselbe Thema zusammenkommen, um möglichst viel auch genau Perspektiven zu vereinen und gleichzeitig zusammenarbeiten können in einer konstruktiven Art und Weise. Also es ist schon ziemlich sozusagen so ein High-Performance-Team zu identifizieren, ist super, super schwer. Und von daher würde ich sagen, hatten wir damals auch noch nicht genügend sozusagen Ausgangsmaterial, Ressourcen, Talentpool, auf das wir zurückgreifen konnten, um sozusagen sicherzustellen, dass halt die richtigen Menschen zusammenkommen. Und bei den drei Teams, würde ich sagen, war auch viel Glück dabei, dass da einfach die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zusammenkamen. Ja, also das war auch weniger so, ich könnte jetzt sagen, das haben wir alles geplant und gewusst, ist nicht so. Das war wirklich auch sehr viel Zufall und Glück, dass die richtigen Menschen zusammenkamen und dass es gelungen ist, die in eine Wirksamkeit zu bringen, dass es miteinander funktioniert. Man muss auch sagen, dass nicht bei allen Teams sozusagen diese Ausgangskonstellation gehalten hat. Also das war auch so ein Learning für uns, dass wir gesagt haben, so, und das muss ja auch nicht. Du musst nicht irgendwie so am ersten Tag, wenn wir uns jetzt kennenlernen und sagen, hey, wir haben eine coole Geschäftsidee, dann gehen wir auch nicht morgen zum Notar und gründen eine Firma, sondern dann fangen wir halt mal informell an und spinnen das und dann telefonieren wir mal, dann treffen wir uns mal am Wochenende, dann fährst du deine Projekte runter, ich meine, und wir treffen uns jeden Freitag, so. Also das Commitment steigt dann langsam und das haben wir gemerkt, dass es dann eben auch noch viel mehr Formate braucht, dass halt eben Menschen sich kennenlernen, auf so einer Ebene sozusagen ins Handeln kommen und dann irgendwann mal erst den Schalter umlegen, zu sagen, hey, lass uns jetzt eine richtige Firma draus bauen. Und die Learnings fließen aber heute in unsere sozusagen jetzigen Programme alle.
Okay. Ja, spannend. Also zum einen kommt mir da sofort die Frage auf, ja, wie sieht denn eigentlich jetzt gerade aktuell so ein typisches Gründerteam aus? Also schafft man das, diese Unterschiedlichkeiten und trotzdem Identität zusammenzubringen? Schafft ihr das oder wie schafft ihr das? Und zum anderen, die zweite Frage ist, nehmen sich die Gründer so viel Zeit im Vorlauf?
Ja. Ja, genau, das sind jetzt zwei essentielle Fragen, weil wenn du dir mal anguckst, so Top 3 Gründe, warum Startups scheitern, ist irgendwie so Nummer 1, weil sie ein Produkt bauen, das keine Sau braucht. So das kannst du sozusagen, das kannst du in Anführungsstrichen lösen oder sozusagen die Wahrscheinlichkeit kannst du minimieren, indem du einfach hier so diese ganzen, ja, so Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, nutzerzentriert, agil, schnell ändern etc. Also dafür sind ja diese ganzen Geschäftsmodellmethodiken wichtig. Grund Nummer 3, jetzt überspringe ich einen, Grund Nummer 3 ist, dass dir die Finanzierung ausgeht. Ja. So, das kannst du lösen, indem du halt einfach weitsichtig das Thema einfach planst und ein gutes Netzwerk hast, irgendwie in ein Accelerator-Programm oder Inkubator gehst oder irgendwie Menschen kennst, die wiederum Menschen kennen. Also so, dann ist eher so ein Netzwerkthema und vielleicht auch eine Frage der Validität des Geschäftsmodells. Und Grund Nummer 2, warum Startups scheitern, ist, dass das Team auseinanderfällt. Und so, und deshalb glaube ich, und gleichzeitig glaube ich, wird an der Stelle viel zu wenig sozusagen dran gearbeitet, ne? Also irgendwie so, alle sind voller Methoden und gucken, okay, wir gucken, dass wir ein Produkt bauen, das am Markt gewollt ist. Und also das Thema Fundraising gibt es auch genügend Literatur und irgendwie Tipps, wie man irgendwie einen Businessplan schreibt und Pitch Deck und so. Und gefühlt fällt das Thema Team, so ist zumindest meine Wahrnehmung, oftmals so ein bisschen hinten runter. Und gleichzeitig ist es halt Grund Nummer 2, warum es da Startups scheitern. Und deshalb, das ist schon so sozusagen auch der Fokus von uns, von Klinikgeist, dass wir sozusagen davon einfach überzeugt sind, dass die Basis für alles ist das Team und deshalb kannst du da eigentlich gar nicht genug rein investieren, irgendwie ein hochperformantes, gutes Team aufzustellen. Und ehrlich gesagt, glaube ich, wird es aber, das war so deine zweite Frage, viel zu oft einfach den Zufall überlassen, ja, dass man eben strukturiert am Geschäftsmodell arbeitet und dann irgendwie noch OKRs macht so und so auf der Ebene irgendwie so gut unterwegs ist, aber dann halt vergisst, dass da irgendwie auch eine Beziehung ist, die halt gepflegt werden muss und die man investieren muss, genauso wie ich in Kunden investieren muss, in Mitarbeiter investieren muss, muss ich halt diese Co-Founder-Beziehung investieren und mir idealerweise professionelle Unterstützung holen, wie ich es bei den anderen Themen eben auch mache. Und wir gucken immer so ganz holzschnittsartig, haben wir uns irgendwie so ein Modell abgeguckt, gibt es ja auch zig sozusagen Persönlichkeitsmodelle, das sind alle keine Psychologen, deshalb haben wir uns das einfachste für uns funktionierende rausgesucht von 500 Startups, Dave McClure aus den Staaten, der irgendwie so einen ganz tollen Blogpost mal geschrieben hat über sozusagen, wie er Teams beurteilt und sagt, er guckt halt immer, dass halt eben 3 Rollen besetzt sind und die können auch auf verschiedene Personen verteilt sein oder in Personalunion getragen werden und so richtig sortenrein ist es nicht, aber es hilft dir mal irgendwie so holzschnittartig zu gucken, irgendwie so sind wir als Team gut aufgestellt. Und die eine Rolle ist der Hacker, die zweite Rolle ist der Hipster und der dritte ist der Hustler. Mhm. Fangen wir von hinten an, der Hustler ist halt irgendwie so immer beim Kunden, immer super schnell, immer so eher so, ey, 80% reicht, irgendwie so Speed vor Qualität und vor Skalierbarkeit, da müssen die Ersten sein. Mhm. Dann der Hipster, so die Rolle irgendwie so, ja, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit interessiert mich eigentlich nicht. Hauptsache, wir haben immer sozusagen, wir haben immer die innovativste Idee, wir haben immer das Neueste. Hauptsache, wir sind immer irgendwie so cutting edge. Mhm. Und dann gibt es halt so den Hacker, der ist halt irgendwie so Mr. 100% wissen oder Mrs. 100%, müssen die Dinge machen, die auch sozusagen funktionieren, wir müssen es umsetzen, wir müssen es in organisatorisch bewältigen können, so wir brauchen eine Struktur dafür. Das sind so eigentlich die 3 Typen, auf die wir immer schauen. Und so das hat grundsätzlich mal nichts mit sozusagen der fachlichen Kompetenz zu tun. Natürlich gibt es da häufig eine Überschneidung, dass halt irgendwie der Hustler ist halt eher so der Finanzguy und der CEO-Guy, der Hipster ist halt eher so der Produkt-, der Design-Guy und der sozusagen der Hustler, der Hacker ist halt oftmals so der oder diejenige, die für Software zuständig ist oder die, ja, genau, die Plattform. Ist aber eigentlich getrennt sozusagen von einem, oder idealerweise ist es auch getrennt von einem fachlichen Profil. Also nichts besser als ein Taggy, der oder die halt Hustler ist und gern beim Kunden sitzt, ja. So, und von daher gucken wir uns vor allem diese Kompetenzprofile an, diese drei, und wenn die, wenn da was fehlt, dann ist unsere Aufgabe in allen Programmen dann auch dafür zu sorgen, dass sich entweder diese Kompetenz entwickelt, oder, dass man schaut, so wie könnte man die Lücke füllen.
Ja, spannend. Das ist ja so eine Art Ersttypisierung, wie du dann gesagt hast, so ein Holz grobschnitzen.
Ja.
Das schafft ja erstmal ein Bewusstsein bei vielen Leuten, weil ja auch vielen Leuten das gar nicht so bewusst ist, dass das, also man kann es lesen, ja, Team auseinanderfällt, ja, das passiert mir doch nicht. Also wieso sollten wir jetzt auseinanderfallen? Wir haben doch gerade gegründet zusammen, haben da eine tolle Idee, und irgendwann kommt ein Punkt, wo das eben wichtig ist. Warum glaubst du, fällt es gerne hinten runter, oder wieso fehlt da das Bewusstsein auch für längerfristiges Denken?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also so, ich habe so eine Vermutung, dass es vor allem auch in unserem sozusagen bei uns hier in unserem Wirkraum im Südwesten Deutschlands irgendwie ist es halt so ein weiches Thema, ne? So, das ist halt nicht wichtig genug. Und so, wir sind das Land der Tüftler und Denker, und das spricht ja auch immer in sozusagen im Singular, so der Robert Bosch, der lange genug irgendwie in seiner Werkstatt vor sich hin tüftelt und denkt, bis er dann irgendwann mal sagen rauskommt und den Zünder der Welt präsentiert. Und so, und das ist so die Vorstellung. Und also immer sehr, ich würde sagen, wir haben so ein sehr technokratisches Verständnis, sozusagen auch was Digitalisierung angeht. Und das ist da immer so irgendwie so Digitalprozesse und Software und Technologie. Und das ist schon alles richtig. Das Gefühl, dass sozusagen die Perspektive oftmals ein bisschen hinunterfällt, weil sie eben so weich ist. Und ich glaube, der zweite Grund ist, es ist auch am wenigsten beherrschbar. Bei Technologien kann ich im Zweifel einkaufen. Für Innovation, Geschäftsmodell, für diese zweite Perspektive gibt es Methoden, gibt es Frameworks, gibt es Prozesse, Innovationsprozesse, kann ich auch planen. So, aber Teams kann ich halt schwer planen, so auch aus einer sozusagen Management- oder Betreiberperspektive. Das ist sozusagen das Unplanbarste, das, wo es vielleicht auch am ehesten auf so Gut-Feeling und solche weichen Dinge einfach ankommt. Das ein Erklärungsversuch, ich weiß nicht, ob das die finale Antwort ist. Ich glaube, es wird halt dann sozusagen, wahrscheinlich geht es auch gar nicht anders, als da über Erfahrung zu lernen. Ja. Weil sozusagen wir wissen alle, so gut Wetterfußballer ist das eine, aber so, wenn es halt mal wirklich so ein Kampfspiel geht, dann zeigt sich der Charakter. Und so Teams zerfallen oder wachsen durch Krisen und nicht, wenn es gut läuft. Also ich habe das schon total oft gesehen, dass sagen erfolgsverwöhnte Startups eigentlich noch so als Team gar nicht so richtig zusammengewachsen sind. So, und genau, so der Krise als Chance zu nehmen, also irgendwie du bist kurz vor der Insolvenz oder dein wichtigster Mitarbeiter, wichtigste Mitarbeiterin hat gekündigt oder irgendwie größter Kunde springt ab oder irgendwie du bist im Event-Business und Corona bricht aus. So, also wirkliche Krisen sind eigentlich eine super Chance, um rauszufinden, so wie steht es denn um die Qualität des Teams, weil entweder es zerbricht und dann sozusagen zahlt es auf die Statistik ein, das ist Grund Nummer zwei. Meistens Startups scheitern, weil das Team auseinanderfällt. Oder es wächst dran und geht gestählt daraus hervor und entwickelt diese Resilienzfähigkeit, die es halt eben ständig braucht und ständig neu oder unter Probe gestellt wird.
Ja, diese Krisen, die helfen natürlich total. Was brauche ich denn auch in diesen Krisen dann, um auf den Punkt zu kommen? Weil da kann ich mir auch erklären, ja gut, ich war im Marketing zu wenig, jetzt kommt dieser Coronavirus. Also wann oder was brauche ich dafür, um diesen Blick nach innen zu richten in mein Team oder dass wir da was tun müssen?
Ja, genau. Ich glaube, das hat total viel mit der Sensibilisierung der persönlichen Erkenntnis zu tun. Weil sozusagen, so wenn man merkt, sozusagen man muss am Team arbeiten, gibt es ja auch wiederum entweder Formate sozusagen als Gründerteam, wie man sich dem stellt und sozusagen auch diese kollaborative Fähigkeit entwickelt, obwohl man vielleicht auch grundverschieden ist. Dort kann man sich Coaching-Hilfe holen, indem man sagt, hey, und das ist sozusagen, ich kenne viele super erfolgreiche Startups, die oder ich würde es anders formulieren, ich kenne eigentlich so gut wie, also ich kenne eigentlich kein erfolgreiches Startup oder erfolgreiches Team, das nicht in irgendeiner Form sozusagen externe Hilfe hat, um am Team zu arbeiten. Also irgendwie zu sagen, man hat einen Coach oder irgendwie einen, oder ist vielleicht auch in einer Peer-Learning-Gruppe, irgendwie in der Startup-Szene gibt es die Entrepreneurs Organization, weltweites Unternehmernetzwerk, das eben lokal eben immer ein vertrautes Set an Unternehmern und Unternehmerinnen zusammenbringt, in kleinen Gruppen, die sich dann auch stark in so einem Peer-Mentoring gegenseitig unterstützen. Also ich würde sagen, das ist irgendwie so ein Reifeprozess, in dem Teams durchgehen, dass sie irgendwann mal erkennen, hey, hier ist ein Asset, dass wenn wir es nicht pflegen, uns nicht dabei unterstützen, am Ende erfolgreich zu werden. Weil ich glaube, dass sozusagen unternehmerisches Wachstum, also Impact, Umsatz, Mitarbeiter, Firmengröße, was auch immer, immer verbunden ist mit persönlichem Wachstum der Gründerteams. Da gibt es einen direkten Link. Und es ist ein Asset, das ich genauso pflegen muss wie meine Marke, wie meine, sozusagen, wie meine Organisation, wie mein Kundenverhältnis, etc.
Okay, sehr spannend, dass die persönliche Entwicklung da auch von Gründerteam eine enorme Rolle spielt. Jetzt gibt es ja auch Gründerteams oder Startups, die gewachsen sind, die sich dann Führung von außen einkaufen oder die sich also tatsächlich Personen einkaufen, die dann die Führung übernehmen. Was ist da deine Erfahrung oder dein Gedanke dazu?
Um sicher zu gehen, dass ich die Frage richtig verstanden habe, du meinst, wenn sozusagen ein Gründerteam sagt, wir holen uns jetzt irgendwie die Google-Gründer, die dann den Eric Schmidt als gestandenen Manager mit dazu holen, um das Wachstum zu bewältigen. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es eigentlich ein Zeichen von Stärke. Weil ich glaube, dass du so ein Startup ja auch relativ schnell, wenn es wächst, auch so kritische Unternehmensstadien durchgeht. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt zu fünft oder zu 15 ist. Also gerade so, ne, das ist quasi auch das ist ein krasser Schritt. Der Schritt zwischen dann, ich würde sagen, 40 und 50 ist nicht so groß wie der zwischen 5 und 15. Also es gibt so ein paar magische Grenzen. Und ab einer gewissen Größe dann zu sagen, so jetzt brauchen wir Fähigkeiten, die wir möglicherweise als Gründer so nicht haben oder nicht haben wollen, kann ja auch sein. Ich kenne total viele Gründer, die sagen, das wird mir zu groß, das ist nicht mehr mein Business, da suche ich mir jemand, ich will wieder das Fünf-Mann-Team aufbauen. Dann würde ich sagen, ist es grundsätzlich ein Zeichen von Stärke und sozusagen ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann und wo es mich hinzieht und wo es mich eben nicht hinzieht. Und sozusagen dieses Festhalten und sozusagen jeder Gründer muss in der Lage sein, so von 0 bis 10.000 Mitarbeiter sozusagen als CEO vorne dran zu stehen. So, ich glaube, wenn man sozusagen den Druck nimmt, so entspannt das Ganze. So. Und natürlich gibt es aber auch die Ausnahme, Führungspersönlichkeiten, Naturtalente, vielleicht auch Jahrhunderttalente, die halt so Jeff Bezos-mäßig, ja, irgendwie so sowohl eingehen als cleverster Gründer der Geschichte, als auch als wahrscheinlich cleverster irgendwie Manager eines Weltkonzerns mit gigantischen, also sozusagen, die halt alles können. Ja, da gibt es halt schon die absoluten Lichtgestalten. Im Zweifel ist es aber nicht gesund, sich mit denen zu messen, weil es ziemlich unrealistisch ist, dass halt irgendwie, dass es halt mehr als eine Handvoll Jeff Bezos-Typen auf der Welt gibt. Mhm. Und genau, von daher würde ich sagen, es ist grundsätzlich gut, da loszulassen und ich würde es als Stärke sehen. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch persönliche Erfahrungen gemacht, wie man es sozusagen, dass es halt auch dann, wenn man es nicht gut macht, auch schlecht laufen kann. Mhm. Ich will jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, aber wenn es eben nicht gelingt, sozusagen diese Kultur, diesen Nukleus, das, was die Gründer ausgemacht hat, das irgendwie zu vererben. Dann kann halt wenn Kultur kippt, das ist wie so ein Teich, der da irgendwann kippt, ist halt schwer wieder zu beleben, ja. Und da kenne ich auch, wie gesagt, Beispiele, wo das nicht gut gelungen ist. Von da würde ich sagen, grundsätzlich gut. Und dann aber eben sicherstellen, idealerweise kommt halt die Person auch aus dem Unternehmen raus oder sozusagen ist kulturell schon so nahe in dem Kosmos oder ist halt wirklich der Idealfit, dass es halt kulturell passt. Also auch da würde ich sagen, erst diesen kulturellen Teamfit sicherstellen und danach schauen, so und passt sozusagen, ist die Kompetenz die richtige? Im Zweifel kann man Kompetenz auch noch nachtrainieren. Aber dieser kulturelle Fit ist halt, wenn der nicht passt, hast du echt ein Problem.
Das ist echt ein Problem, ja. Das würde ich genauso unterschreiben. Was sind denn für dich so Eigenschaften oder was haben erfolgreiche Gründer, Gründerteams an sich, dass die einfach ein gutes Potenzial dafür haben, dass sie erfolgreich werden?
Genau, ich habe über das Thema nicht promoviert, bin auch kein, sozusagen, eigentlich auch kein Experte auf dem Gebiet. Wir haben gerade über unsere Gründermutter auch eine ganz spannende wissenschaftliche Arbeit, um genau der Frage nachzugehen. Was machen eigentlich gute Gründerteams aus und wie sind die sozusagen, wie müssen die aufgestellt sein? Und zwar schon in einem frühen Stadium, um später erfolgreich zu werden. Also von da kann ich jetzt nur so aus dem Bauch raus antworten. Wie gesagt, so nach was wir immer schauen aus der Erfahrung raus, ich habe so 80, 90 Teams betreut in den letzten Jahren, was immer sozusagen diese Diversität, also du musst sicherstellen, dass unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen. Das ist eben diese Hacker-Hipster-Hustler-Logik, dass es sagen, so ein Startup, das irgendwie das zwei Menschen gleichen Typus, im Worst Case auch noch gleicher fachlicher Qualifikation, das ist eigentlich so der Horror. Ja, und leider gibt es da viel zu viele davon, vor allem wenn man an technische Universitäten guckt, sind es halt oftmals dann die vier promovierten Ingenieure ohne Geschäftsmodell. Wenn man dann hingegen auf eine Wirtschaftsuni guckt, dann sind es halt irgendwie so die drei, vier Wirtschaftswissenschaftler sozusagen mit PowerPoint, so, das ist dann auch nicht. Also wie kriegst du diese unterschiedlichen, sozusagen, so unterschiedliche Disziplinen in den Team vereint, das ist das eine. Das zweite, wonach wir immer schauen, ist sozusagen Krisen, sozusagen gab es schon mal Krisen. Und wenn nicht, führen wir die herbei. Dafür gibt es die Programme. Also wir nutzen eigentlich unsere Inkubations-, Beschleunigungs-, was auch immer, unternehmerischen Begleitprogramme eigentlich in der Regel klar dafür da, dass die sozusagen in die Traktion kommen und Kunden sozusagen generieren, Ideen entwickeln, Produkte schrauben etc. Vordergründig, hintergründig gucken wir immer, dass wir die Teams unter Feuer stellen und sie in Krisen führen. Und dabei, genau das, was ich vorhin gesagt habe, lernen, wie funktionieren die unter Feuer, stehen die das durch, um sie dann idealerweise dann ein bisschen arg martialisch gestählt daraus hervorgehen zu lassen, genau.
Okay, aber es ist ja ein gesicherter Rahmen, also es ist ja ein abgesicherter Rahmen, mehr oder minder. Also da ist ja dann die Expertise auch bei euch da, um zu sagen, okay, wir können euch noch mal.
Also genau so, ich würde sagen, so ganz der geschützte Raum ist es nicht. Also es ist nicht irgendwie so eine Trockenschwimmübung. Ich würde sagen, das ist schon Freischwimmen, aber es ist halt noch der Bademeister da, aufpasst, dass du nicht absaufst. Also so würde ich es vielleicht vergleichen. Also wir gucken natürlich, ich glaube schon, dass irgendwie Lernen oder sozusagen Krisen eigentlich nicht, sozusagen, die kannst du eigentlich nur selbst erleben. Du kannst nicht sagen, hey, guck mal, hier ist eine Krise, schau das mal an, sondern du musst es am eigenen Leib spüren.
Ja.
Und da ist es schon so, das Action Learning wird gern draufgeschrieben. Da glaube ich wirklich, ich glaube, du kannst da so auf zwei Arten lernen. Das eine ist Action Learning. Und das zweite ist Peer-Learning, wenn du dich halt mit Leuten umgibst, die sozusagen in einer ähnlichen Situation sind, sowas Ähnliches schon mal erlebt haben. Und so, sich die eigene blutige Nase zu holen, ist so wichtig für das Lernen im Startup-Umfeld. Und genau, und dann ist halt die Aufgabe des Programmbetreibers, des Mentors, wie auch immer man das sieht, dass es halt nur die blutige Nase ist und nicht der abgerissene Kopf. Also das ist halt eben keine, ja, das genau, das ist halt, dass die Todesfallen umschifft werden, aber sozusagen ruhig in die ein oder andere kleine Falle reingetan wird.
Mega, hey, das sind tolle Erkenntnisse, tollen Mehrwert. Vielen Dank, Adrian, dass du auch hier beigetragen hast. Gibt es denn noch weitere Empfehlungen, die dir jetzt noch spontan kommen, die wir jetzt nicht angeschnitten haben, die du gerne noch weitergeben möchtest?
Also ich fand deine Fragen super, weil sozusagen die gehen eigentlich schon in die Richtung, das würde ich so immer so, wenn jemand so, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn jemand so mit dem Gedanken spielt, ein Startup zu gründen, würde ich immer sagen, die beste Antwort ist ja, mach's. Also die beste Zeit zu gründen ist jetzt. Es war nie leichter, sozusagen Finanzierung zu bekommen. Wir haben eine massiv gut ausgebaute Förderlandschaft. Es war noch nie einfacher, Ideen am Markt zu validieren, weil eben sowohl im Softwarebereich, wo es klar ist, irgendwie so ganz gut ohne große Investitionen Dinge testen kannst, aber eben auch im Hardwarebereich, im Infrastrukturbereich, im Platz. So überall gibt es irgendwie ganz coole, auch erprobte Vorgehensweisen, die man halt ohne massiven Kapitalansatz, ohne das Haus der Oma setzen zu müssen, ohne sozusagen zur Bank gehen zu müssen und irgendwie einen 100.000 Euro Kredit mit persönlicher Bürgschaft, sondern einfach sozusagen im Nebenerwerb, als Wochenend-Hobby, als Feierabend-Startup, als Gründung neben der Uni, neben Beruf, einfach Dinge anzutesten. Also es war noch nie besser zu gründen, noch nie einfacher zu gründen als jetzt. Oder auf jeden Fall machen. Okay. Und dann sozusagen drauf zu gucken, die erfolgreichsten Gründungen sind Teamgründungen. Da einen großen Wert drauf zu legen. Von daher bin ich super dankbar für deine Fragen, weil die schon genau in die richtige Richtung gehen. So, Technologie ist wichtig, ja. Geschäftsmodell ist wichtig, absolut. Sonst wirst du keinen Investor bekommen. Aber wenn sozusagen das Team nicht passt, hat man hinten raus immer Trouble. Das fällt auf die Füße, das verursacht Schmerzen, das geht ans Eingemachte, verursacht Lebenskrisen. Also die Teamfrage ist super wichtig nehmen. Und alles andere ist auch wichtig, sollte aber danach kommen.
Cool. Vielen Dank, Adrian, dass du hier beigetragen hast. Wie geht's denn jetzt bei dir aktuell noch weiter? Bei Pioniergeist oder auch beim Gründermotor bist du ja auch mit dabei. Welche Events stehen noch an oder genau. Sich vielleicht noch mit dir connecten?
Ja, super, super Frage. Also genau, sozusagen Gründermotor-Initiative gehört dazu. Pioniergeist, sozusagen eins unserer, wir sagen immer, autarken Keimzellen. Wir haben uns irgendwann mal entschieden, eben nicht zu sagen, so Pioniergeist ist sozusagen die eine Brand, über die wir alle Aktivitäten steuern, sondern bewusst gesagt, wir haben verschiedene Marken, die zeigen teilweise 100% tüchter, sind teilweise Beteiligungsunternehmen von uns, sind, mit denen wir eben auf dieses Ökosystem einzahlen. Das Gründermotor 1 davon, das wir zusammen mit Vektorinformatik aus Weidendorf initiiert haben vor knapp 2 Jahren. Und sozusagen Zielsetzung ist, Wissenschaft, etablierte Wirtschaft und Startup-Szene zu vereinen, zusammenzubringen, um die Gründerpersönlichkeiten und Wachstumsunternehmen von morgen aufzubauen und haben da jetzt aktuell 10 Universitäten und Hochschulen als Partner, werden unterstützt von der Landesregierung Baden-Württemberg und haben jetzt zahlreiche Corporate-Partner und eine ganze Reihe von Investoren, die sich nichts sehnlicher wünschen, als dass in Baden-Württemberg an den Hochschulen und Universitäten hierzulande noch mehr Top-Teams rauskommen, die sozusagen in der Lage sind, schnell zu wachsen, zu skalieren und vor allem dann auch erfolgreich Finanzierung abzuschließen. Und da startet unsere dritte Runde, wir nennen das Programm Meisterklasse, also die Top-Teams der baden-württembergischen Universitäten und Hochschulen kommen zusammen und werden von uns dann in 4-5 Monate so begleitet, dass sie am Ende tatsächlich auch finanzierungsreif sind und eine Finanzierung bekommen können, entweder über uns direkt, über unsere Partner-Business Angels oder unsere angeschlossenen institutionellen oder Corporate VCs. Und da haben wir am 3. April in Stuttgart unser Launch-Event. Dort wird es auch einen Livestream geben und da lade ich zum einen alle Gründungsinteressierten ein, da vorbeizuschauen, auf unserer LinkedIn oder Facebook oder Instagram Aktivität vorbeizuschauen, da wird das alles beworben und vor allem Teams mit einem Studierenden-Background an der Baden-Württembergischen Universität oder Hochschule sich das anzugucken. Gründermotor.io ist die Webseite und sich da im Zweifel zu bewerben. Gibt es auch tolle Preise zu gewinnen und wir suchen die besten Teams, um sie sozusagen aufs nächste Level zu schießen.
Mega, vielen lieben Dank, Adrian. Ich habe unglaublich viele Dinge aufgeschrieben, die wir auch gerne in den Shownotes verlinken, unter anderem natürlich Pioniergeist und das Event, das du jetzt gerade angeteasert hast. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, hat große Freude gemacht. Ich schicke schöne Grüße ins sonnige Bali und hoffe, ihr bleibt verschont von irgendwelchen Virenattacken und schlechten Wetter.
Das kann ich auch nur nach Deutschland zurückgeben. Vielen Dank.
Gut, also, bis bald. Schöne Grüße. Ciao.
Ciao.